Parlament, der Jugendpolitik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Parlament-Podcast. Heute mal wieder mit der lieben Emma. Emma, stell dich mal kurz vor.
Hi, ganz, ganz herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Emma, 17 Jahre alt, bin Klimaaktivistin und Mitglied der Grünen Jugend.
Ich bin Luca, 15, ich bin Mitglied der Jusos und auch Klimaaktivist, nochmal gleich im Vornherein. Wir werden versuchen, da möglichst transparent und konstruktiv ranzugehen und unsere eigene Parteipolitik nicht einfließen zu lassen, damit das Ganze auch konstruktiv wird. Also, unser Thema ist heute mal wieder LGBTQIA. Insbesondere geht es jetzt direkt um den Papst, der verweigert hat, dass wir homosexuelle Menschen segnen. Das ist jetzt ungünstig, zumal er auch Gartenzwerge, Motorräder und ganze Kirchen segnen kann, aber halt keine homosexuellen Menschen. Woran könnte das liegen, Emma?
Ja, also die LGBTQIA-Feindlichkeit in Deutschland ist ja keine Neuigkeit. Es gibt ja schon seit Jahren und Jahrzehnten Diskriminierungen von Minderheiten in Deutschland, insbesondere von homosexuellen Menschen, die zum Beispiel bei der Blutspende extrem diskriminiert werden, aber auch bei Transmenschen mit dem transsexuellen Gesetz, das extrem kacke für uns Transmenschen ist. Trans, was heißt das überhaupt? Trans, das bedeutet, dass mir zum Beispiel bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wurde. Das heißt, bei meiner Geburt haben die Ärztinnen gesagt, hey, es ist ein Junge, und dann war ich später so, nee, bin kein Junge. So. Und für Transmenschen ist es nach dem transsexuellen Gesetz, kurz TSG, möglich, den Namen und Personenstand, also den Geschlechtseintrag im Ausweis, zu ändern. Allerdings gibt es da ziemlich große Hürden. Also es müssen zwei unabhängige Gutachten erstellt werden und es muss vor Gericht eingeklagt werden. Das ist erstens mega teuer, zweitens ist es extrem unwürdig, weil da extrem kacke Fragen gestellt werden, unter anderem zu Sexual- und Masturbationsverhalten, was eigentlich niemand beantworten will. Und diese Fragen müssen eben beantwortet werden, weil sonst der Antrag nicht angenommen wird. Und naja, das hat den Hintergrund, dass eben versichert werden soll, dass die Menschen wirklich trans sind und dass sich das Geschlecht nicht mehr ändern wird. Ist aber totaler Schwachsinn, weil man kann nie wirklich sagen, ob sich das Geschlecht noch ändern wird. Ist einfach nur eine Einschätzung und kann überhaupt nicht wissenschaftlich irgendwie belegt werden. Und früher gab es beim TSG auch noch andere Hürden. Zum Beispiel mussten die Transmenschen unfruchtbar sein, um den Namen und den Geschlechtseintrag ändern lassen zu können. Das wurde dann zum Beispiel aber vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und gerade gibt es auch noch eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht, weil es gegen die Würde verstößt. Diese Klage oder diese Verfassungsbeschwerde wird unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und hat auch relativ gute Chancen, durchzukommen. Was das dann für Auswirkungen hat, steht allerdings noch nicht fest.
Jetzt haben ganz, ganz viele Parteien, zum Beispiel die Grünen, FDP und Linken, einen neuen Entwurf gebracht in den Bundestag, der das Ganze besser regeln soll, weil dieses Gesetz doch sehr, sehr veraltet und sehr transfeindlich ist. In diesem Entwurf sind einige Sachen festgesetzt, zum Beispiel das Verbot von Genitalveränderungen bei Intermenschen, Offenbarungsverbote, dann gibt es anonym unabhängige Beratung, die man jederzeit nehmen kann, wenn man sie braucht. Dann gibt es diese Altersgrenze nicht mehr, weil warum sollte eine Person, die 2 Wochen zu jung ist, die Rechte nicht haben, die eine etwas ältere Person hat? Natürlich waren Union und AfD dagegen, SPD wegen dem Koalitionszwang. Als die Union dann darüber beraten hat, haben sie im Ausschuss Dr. Alexander Korte, einen Kinder- und Jugendpsychiater, eingeladen, der da sehr, sehr, sehr konservative und wissenschaftsfeindliche Ansichten vertritt. Der hat allen anderen Wissenschaftlern, die auf dem Thema aktiv sind, widersprochen und hat seinen transphoben Scheiß da durchgebracht.
Man muss auch dazu sagen, er war schon mal Anfang 2020 auf einer Veranstaltung des Ethikrats, wo er zum Thema, ich glaube, Hormone für Transjugendliche geredet hat und wo er dann massiv kritisiert wurde für die Äußerungen, die er da gebracht hat, weil sie eben extrem diskriminierend und transfeindlich waren. Im Ausschuss selbst hat dann Kuate viel dazu gesagt, wie schädlich Hormone für Kinder seien. Allerdings hat er eigentlich überhaupt nichts darüber gesagt, was gut oder schlecht im Selbstbestimmungsgesetz wäre, was ja eigentlich das Thema wäre, weil ob Hormone an Jugendliche gegeben werden, ist ja nicht Sache des Gesetzgebers oder des Bundestags, sondern der zuständigen Ärztinnen. Also da hat der Gesetzgeber, der Bundestag, eigentlich überhaupt nichts mitzureden. Der Gesetzesantrag wurde natürlich abgelehnt, war schon im Juni 2020. Allerdings hat selbst die CDU-CSU gesagt, das transsexuelle Gesetz ist dringend reformbedürftig, weil es gegen die Würde verstößt. Lustig ist jetzt allerdings, vor etwa 2,5 Monaten hat ein CDU-Abgeordneter ein Interview in der Presse gegeben und hat darin einen neuen Entwurf vorgestellt, der von der Union abgesegnet werden würde. Dieser Entwurf ist eigentlich enthält ziemlich viele gute Dinge, zum Beispiel, dass Trans-Erwachsene ihren Geschlechtseintrag und ihren Namen ganz einfach ändern können. Allerdings nur Erwachsene. Bei den unter 18-Jährigen bleibt alles, wie es war, was ich persönlich totalen Schwachsinn halt, weil wieso sollte ich mit 17 Jahren jetzt weniger Würde haben als jemand mit 18 Jahren? Eine andere lustige Sache an dem Gesetzantrag ist, dass er vor 2,5 Monaten in die Presse kam. Allerdings stand, oder meinem Wissensstand zufolge, immer noch nicht dem Bundestag vorgelegt wurde. Aber unabhängig davon, ob er dem Bundestag vorgelegt wird oder nicht, bis zur Bundestagswahl, die ja schon in weniger als 6 Monaten ist, wird dieser Gesetzantrag wohl nicht mehr durchkommen. Da ist einfach die Zeit zu knapp. Ein Thema, das uns ja tagtäglich begegnet, ist Corona. Was gibt es denn da vielleicht auch Positives zu berichten?
Es gibt einiges, was man zu den letzten Tagen sagen kann. Zum einen meinten Leute wie zum Beispiel der Gesundheitsminister, dass die Pandemie unbrechbar sei. Da haben dann gleich Experten widersprochen und gesagt, nein, hätte man uns gefolgt und hätte man das gemacht, was wir gesagt haben, nämlich No Covid Anfang Februar, dann wären unsere Zahlen jetzt ganz anders.
Ganz lustig ist daran ist ja, dass die Prognosen echt, echt genau waren und fast auf die eine Stelle zutreffend waren mit den Infektions- und Inzidenzwerten. Und dann zu sagen, dass die Pandemie nicht berechenbar wäre, ist totaler Schwachsinn.
Das ist Wahlkampf. Spannend ist, also von den Zahlen her, 47% der Menschen, die Corona hatten, haben auch 6 Monate danach noch Spätfolgen, wie zum Beispiel Depressionen oder geringe Leistungsfähigkeiten. Und das zeigt dir, dass Corona auch über die normale Infektion hinaus eine Gefahr für den Menschen birgt. Und darum war die Strategie, die unsere Regierung gefahren hat, wahrscheinlich nicht so schlau, zu sagen, okay, wir öffnen, während unsere Zahlen durch einen mutierten Virus extrem stark steigen.
Und vor allem auch viele Kinder haben mit Spätfolgen, also dem sogenannten Long-Covid, zu kämpfen und dann mit Schutz oder mit Kinderrechten zu argumentieren, mit Schulen wieder aufmachen, macht für mich jetzt wenig Sinn.
Das RKI und insbesondere der RKI-Chef haben vor kurzem auch gesagt, dass sie sich vorstellen könnten, wenn wir das aktuelle Pandemiegeschehen so lassen und nicht wieder verstärken, und zwar massiv. Es geht nicht um, wir machen es wieder wie vor 2, 3 Wochen. Nee, wir müssten massiv verstärken, ansonsten könnten unsere Zahlen ins Sechsstellige steigen. Und das ist erschreckend. Das wäre 3 Jahre und ganz Deutschland wäre einmal infiziert. Dementsprechend sollten wir da dringend reagieren. Das hat die Bundesregierung gemacht, in Anführungszeichen, auf einer 11-stündigen Ministerpräsidentenkonferenz, in dem sie eigentlich nur den Osterlockdown, ein 2-Tage-Ruhebereich, beschlossen haben, in dem quasi alles geschlossen werden sollte. Das Spannende ist, dann wären die Supermärkte halt an dem einen Tag, wo man öffnen darf, überlaufen worden. Und es hätte für das Pandemiegeschehen nichts gebracht. Abgesehen davon wäre er einfach zu kurz.
Ja, aber wenn die Infektionszahlen wieder hochgehen, dann sind wir einfach konsequent und machen wieder einen halben Tag Lockdown. Dann passt es schon.
Weil es da heftige Kritik dran gab von allen Seiten, wurde das Ganze dann auch zurückgenommen und Angela Merkel hat die Verantwortung auf sich genommen. Ich möchte mal erwähnen, dass das ein starkes Stück war. Ich hätte das von einem Herrn Spahn oder einem Herrn Laschet nicht erwartet, dass die sowas machen, weil ich glaube nicht, dass sie dazu fähig sind, sowas auf sich zu nehmen und zu sagen, es ist meine Schuld. Und großer Respekt an die Kanzlerin, dass sie das gemacht hat. Ja, unabhängig von ihren Entscheidungen, versteht sich.
Auf jeden Fall. Jetzt gibt es trotzdem im Bundestag den Wunsch von FDP, Linken und der AfD, die ja eine Vertrauensfrage wollen, also praktisch ein konstruktives Misstrauensvotum. Das bedeutet, dass praktisch alle Bundestagsmitglieder abstimmen dürfen. Soll Angela Merkel im Amt bleiben oder soll eine andere Person, die muss davor bestimmt sein, unsere neue Bundeskanzlerin, unser neuer Bundeskanzler werden. Die Grünen haben allerdings gesagt, nein, wir wollen eigentlich keine Vertrauensfrage. Das würde den Staat nur weiter destabilisieren. Finde ich eigentlich ziemlich ironisch, dass sich die Grünen da als nach den jetzigen Umfragewerten stärkste Kraft oder stärkste Oppositionskraft da hinter die Regierung stellen. Aber finde ich auch, dass es ein Zeichen von Größe ist.
Aber gut. Ja, ich denke, ein solches Verfahren wäre aktuell einfach nicht zielführend, zumal es vermutlich eh nicht durchkommen würde. Müsste man abwägen.
Ziemlich bemerkenswert in der jetzigen Corona-Politik ist auch, dass es bisher noch keinen Corona-Krisenstab der Bundesregierung gibt oder der Regierungskoalition, der sich mit ExpertInnen von Bund und Ländern irgendwie zusammensetzt oder aus ExpertInnen von Bund und Ländern zusammensetzt und schaut, okay, was können wir rechnen und was wollen wir machen und was würde wissenschaftlich was bringen. Sowas gibt es bisher allerdings noch nicht. Dafür gibt es, oder das ist eine Forderung, die aus der Opposition kommt, genauso wie andere Forderungen, zum Beispiel eine faktische Auflösung der MPK, der Ministerpräsidentinnenkonferenz, weil sie ist aus guten, oder sie ist nicht im Grundgesetz verankert und sollte nicht so eine große Verantwortung tragen, wie sie es jetzt in Pandemiezeiten tut. Generell gibt es die Forderung, dass der Bund, also die Bundesregierung oder der Bundestag, mehr Verantwortung übernehmen kann und nicht so viel bei den Ländern liegt. Dafür würde sprechen, dass alles zentral geregelt werden kann und es kein so großes Chaos gibt, wie es zurzeit gibt. Allerdings dagegen spricht, dass die Länderregierungen natürlich besser auf die unterschiedlichen Inzidenzwerte eingehen können, als es eine Bundesregierung mit einem einheitlichen handeln könnte. In der Bildungspolitik ist ja auch alles in den Ländern geregelt, also die Landesregierungen können selbst bestimmen, wie es mit der Bildungspolitik eigentlich weitergeht. Jetzt gerade sind in Bayern zumindest Ferien und danach ist es so, dass viele Klassen in den Präsenzunterricht gehen obwohl eigentlich noch fast keine Schnelltests vorhanden sind. Die Hygienemaßnahmen reichen bei weitem nicht aus. Es sollte nach Empfehlungen jede zweimal pro Woche getestet werden. Gerade reicht es nicht mal für einen Test pro Woche. Und auch zum Beispiel Luftfilter oder Plexiglasscheiben gibt es noch überhaupt nicht in den meisten Schulen. Allerdings gibt es einen Appell oder eine Bitte an die Kirchen, zumindest gab es die, dass die Kirchen doch bitte keine Präsenzgottesdienste durchführen wollten oder dass sie bitte keine Präsenzgottesdienste durchführen. Die Kirche hat dann allerdings gesagt, nee, wir wollen Präsenzgottesdienste machen. Und dann hat die Bundesregierung wohl diese Bitte zurückgezogen. Finde ich schon irgendwie eine Armut.
Also, es ist, wir können alles schließen und alles mit Beschlüssen regeln, aber die Kirche müssen wir bitten, etwas zu machen, was für unser Pandemiegeschehen essentiell wichtig ist. Und wenn sie es ablehnt, dann ziehen wir diese Bitte sogar zurück, weil wir offensichtlich Angst haben vor den Menschen, die in diese Kirche gehen, weil die machen einen Großteil der Wählerschaft der CDU aus.
Wenn man dazu sagen muss, die derzeitige Politik oder die derzeitige Corona-Politik besteht ja hauptsächlich aus Bitten und Appellen. Also zum Beispiel auch der Appell an die BürgerInnen, bitte keine Reisen zu unternehmen, weil sie der dritten Welle zutragen, von Karl Lauterbach zum Beispiel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, was durch Gesetze geregelt werden müsste, wie zum Beispiel, dass alle, die nicht wirklich in Präsenz arbeiten müssen, um jeden Preis doch ins Homeoffice gehen, das ist eben nicht gesetzlich geregelt, sondern das ist gerade noch ein Appell an die ArbeitgeberInnen. Von den Impfungen hatten wir uns ja ziemlich viel erhofft. Scholz, unser Finanzminister und der Kanzlerkandidat der SPD, hatte eigentlich versprochen, dass ab Ende März 10 Millionen Impfungen pro Woche verimpft werden. Gerade sind wir allerdings noch bei 250 bis 280.000 Impfungen am Tag, also noch bei weitem nicht da, wo wir sein wollen würden. Wir sind jetzt ungefähr bei 2 Millionen Impfungen pro Woche. Der Impfstoff von AstraZeneca wird ja von relativ vielen abgelehnt, was ja auch daran liegt, dass AstraZeneca für kurze Zeit stillgelegt wurde und nicht verimpft wurde, wegen einem hohen Thromboserisiko. Die ein bisschen ironische Sache daran ist, dass auch durch Corona Thrombosen entstehen und sogar um einiges mehr Thrombosen entstehen als die durch AstraZeneca. Daraus folgt allerdings ein extremer Vertrauensverlust in den AstraZeneca-Impfstoff, in die Bundesregierung generell. Und es ist auch so, noch eine schlechte Nachricht zum Schluss des Themas, dass Südafrika AstraZeneca nicht mehr verimpft, sondern die Impfdosen praktisch an Nachbarländer verschenkt, weil sie eine zu niedrige Wirkung von unter 10% gegen die Mutation aus Südafrika haben, weil der Impfstoff von AstraZeneca eine so niedrige Wirkung hat gegen diese Mutation und ist auch für uns in Deutschland relevant, weil in Ischgl sehr viele Mutationen, oder sehr viele Südafrika-Mutationen aufgetaucht sind. Ischgl ist damit der größte Ort außerhalb Südafrikas mit der Mutation. Und dann kommen wir noch zu unserem dritten Thema, nämlich zur Bundestagswahl, die ja in weniger als einem halben Jahr stattfinden wird. Es gibt mehrere Koalitionsmöglichkeiten, die danach in Frage kommen würden. Welche wären das dann?
Bei den aktuellen Umfragen sind es so einige. Wir hätten zum einen Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot, dann hätten wir Schwarz-Grün, wir hätten die Ampel, die jetzt eine Mehrheit erlangt hat, dann Jamaika, aber das funktioniert ohnehin nicht. Und Schwarz-Gelb sollte die FDP ihren Lauf aktuell noch so stark fortlegen, wie sie es in den letzten Wochen getan hat. Jetzt gehen wir auf jede einzelne ein bisschen genauer ein. Rot-Rot-Grün / Grün-Rot-Rot. Viele, insbesondere im linken Lager, also alles links der Mitte, bevorzugen diese Koalition. Es wird gesagt, sie sei sehr progressiv und sehr weltoffen. Es ist allerdings fraglich, ob sich die Linken mit ihrer Keine-Kriegseinsatzpolitik und insbesondere ihrer Außenpolitik auf Russland bezogen mit Sozialdemokraten und Grünen einigen können. Bei den Sozialdemokraten und den Grünen untereinander dürfte das nicht das Problem sein, da die Wahlprogramme nicht massiv unterschiedlich sind. Natürlich, es sind Unterschiede, aber die Parteien ähneln sich im Grundsatz doch recht stark. Dann das nächste wäre Grün-Rot oder Rot-Grün. Das wäre das Ganze, wenn die Grünen und die SPD nochmal zulegen, im Optimalfall jeweils ein paar Prozent. Dann könnte man das Gleiche bilden, nur ohne die Linken. Das wäre wahrscheinlich von der Koalition her recht einfach zu bilden, da die Parteien daran, denke ich, auch Interesse hätten.
Da ist aber, sollte es von den Prozenten her nicht reichen, auch eine Minderheitsregierung möglich, sodass dann man manchmal etwas mit der Linken macht, um soziale Themen durchzubringen, manchmal was mit der FDP, manchmal was mit der CDU macht. Also das ist auch eine Möglichkeit, die ja zum Beispiel von Innenminister in Thüringen, die ja auch eine Minderheitsregierung führen, auch ziemlich, als ziemlich gut bewertet wurde.
Das klingt doch nach was. Dann hätten wir noch Schwarz-Grün-Schwarz oder Grün-Schwarz-Schwarz. Also das zweite Schwarz steht in dem Fall für die CSU. Das heißt Union und Grüne zusammen. Das wird von sehr, sehr vielen unterstützt, insbesondere im mittleren Spektrum. Linke und Rechte sehen das recht kritisch.
Wobei es man hier auch dazu sagen muss, dass es eine Überlegung gibt, dass die CSU komplett rausgestrichen wird und es praktisch nur eine Koalition von Grünen und CDU gibt, falls das prozentmäßig ausreicht natürlich, weil die CSU-MinisterInnen in den letzten Jahren oder generell die, ja, eigentlich mir fällt keine kompetente MinisterIn von der CSU ein. Angefangen von Scheuer über Seehofer. Ich glaube, da kennen wir alle unzählige Beispiele.
Dann hätten wir noch Rot-Gelb-Grün oder Grün-Rot-Gelb, also die Ampel. Die wird insbesondere, wenn man mal auf Twitter guckt, gerade sehr, sehr viel unterstützt von unter anderem sehr liberalen Menschen. Es wird gesagt, sie sei sehr progressiv und es wird behauptet, die FDP sei für so eine Regierung besser als die Linke. Wie man das sieht, ist jedem selbst überlassen.
Es würde allerdings wahrscheinlich hohe Kosten haben, weil die FDP würde wohl dem positiv entgegensehen. Allerdings würde sie sich das schon hoch bezahlen lassen und da auch, also so eine Koalition würde wahrscheinlich einen hohen Preis zahlen, weil die FDP, was ich so mitbekommen habe, einen sehr großen Wert darauf legt, dass ihr Profil auch dann in einer Koalition vorhanden wäre.
2017 haben sie so eine Verhandlung ja schon dann abgebrochen, weil sie sich in diesem Papier nicht mehr gesehen haben. Dementsprechend wird es sehr spannend. Jetzt Jamaika, also wir haben 2017 gesehen, wie das war, wenn man dann wissen will, wie da die Koalitionsverhandlungen waren. Da gibt es genug Videomaterial über all das man sich angucken kann. Sicher eine schwierige Regierungsfindung und auch eine ungewöhnliche Koalition, aber nicht ausgeschlossen. Dann gäbe es noch die Deutschlandkoalition, also Schwarz, Rot, Gelb, also Union, SPD und FDP.
Falls es für die große Koalition in Anführungszeichen von CDU, CSU und SPD nicht reicht, muss man dazu sagen.
Was es laut Umfragen aktuell übrigens nicht tut. Dann hätten wir als letzte Möglichkeit, die mir jetzt spontan noch einfällt, Schwarz-Gelb, allerdings nur unter dem Punkt, wenn die FDP ihren Lauf gerade weiterhalten kann. Die haben ja irre an Zustimmung gewonnen in den letzten Monaten.
Die Union
Also,
allerdings verloren, muss man auch dazu sagen.
das stimmt.
Also
FDP
viele.
plus 4%, Union minus 5.
Ja, man muss dazu sagen, dass viele von der Union zur FDP wandern, was für eine schwarz-gelbe Koalition ja eigentlich keinen Zuwachs bedeutet.
Durchaus. Sollte es dazu kommen, das wäre der absolute Albtraum aller Menschen links der Mitte, weil das sicher eine zwar progressive, aber eher konservativ-liberale Regierung bilden würde.
Ja, die SPD hat ja schon ihren Kanzlerkandidaten angekündigt. Das wird wohl Olaf Scholz werden. Die Grünen und die CDU/CSU halten sich noch sehr bedeckt. Es gibt bei beiden Parteien gerade noch zwei KandidatInnen, die im Rennen sind. Bei den Grünen sind das Robert Habeck und Annalena Baerbock. Ja, was schätzt du? Wer wird's?
Ich denke, von den Umfragen her wird es Habeck, aber ich denke nicht. Ich denke, es wird Baerbock, weil ich glaube, dass sie für die Grünen nachhaltig mehr reißen könnte. Und ich denke, das werden die Grünen sehen, und dann werden sie entscheiden.
Ja, ich denke, also ich muss sagen, ich würde es verstehen, wenn es Robert werden würde, weil er hat schon Regierungserfahrung in Schleswig-Holstein gemacht, die Annalena noch fehlt. Aber ich glaube, Annalena kann ein Land um einiges besser oder kann ein Land besser leiten, noch besser leiten als Robert. Bei der CDU/CSU sieht es gerade auch noch nicht so klar aus. Es gibt auch noch zwei Kandidaten, die im Rennen sind. Einmal Markus Söder von der CSU und Armin Laschet von der CDU, der auch der Parteivorsitzende der CDU zurzeit ist.
Das ist von den Umfragen her ziemlich vernichtend für Laschet, während Söder das in manchen Umfragen Dreifache der Zustimmung von Laschet genießt, innerparteilich, wird es für Laschet natürlich schwer, das durchzusetzen. Allerdings ist es eigentlich immer so, dass der CDU oder es ist meistens so, dass der CDU-Vorsitzende oder die Vorsitzende dann Kanzlerkandidatin wird. Und das müsste man brechen. Das muss so Söder. Das muss Söder auch erst noch schaffen.
Ja, ich glaube, dass Laschet noch sehr, sehr gute Chancen auf den Posten hat. Und sollte er sich keine weiteren Skandale mehr leisten, was für ihn eigentlich schon eine Leistung wäre, dann könnte er das Rennen schon noch sehr gut machen. Also da denke ich, sollte man jetzt nicht sagen, Söder wird es auf jeden Fall, sondern das Rennen ist wirklich noch offen. Allerdings denke ich, dass wenn Laschet ankündigen würde, ich will Kanzlerkandidat werden, würde Söder nicht sagen, nee, ich stürze dich jetzt vom Thron und ich werde Kanzlerkandidat, sondern ich denke, er würde es akzeptieren, wenn Laschet sagt, er wird Kanzlerkandidat.
Davon ist auszugehen, rein taktisch. Wen würdest du denn bevorzugen von den beiden und warum?
Ich muss zugeben, ich hoffe, dass es niemand von Ihnen wird und dass wir eine progressive Mehrheit finden. Allerdings denke ich, um ehrlich zu sein, dass Söder das Rennen machen wird, auch im Hinblick auf die Landtagswahl Anfang 2022 in NRW, wo ja Armin Laschet dann, sollte er die Kanzlerschaft oder sollte er Kanzlerkandidat werden und die Wahl verlieren, stehen die Chancen nicht so gut, dass er dann nochmal Ministerpräsident wird. Ich denke, dieses Risiko will er nicht eingehen und überlässt dann lieber Söder das Feld, der erst, ich glaube, 2023 wieder eine Wahl hätte.
Ich denke, mir wäre auch keiner von Ihnen am liebsten. Das wäre natürlich der Optimalfall. Aber wenn man sich jetzt aussuchen müsste, dann würde ich Laschet bevorzugen, da ich Söder zwar sein Pandemie-Management war nicht das Schlechteste, was wir in Deutschland gesehen haben, aber im Laufe der Jahre hat Söder in meinen Augen nie mit besonderer Progressivität oder Gewandtheit zur Wissenschaft geglänzt. Und ich denke nicht, dass er besonders fähig wäre, dieses Land zu führen.
Ja, das
aber
stimmt.
Natürlich Laschet auch nicht.
Da stimme ich dir total zu. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne entweder über Twitter an Parlament, über Instagram an parlament.eu oder per Mail an podcast@parlament.eu. Würde uns echt interessieren. Das war's dann wieder für die Folge. Wenn ihr Feedback, irgendwelche Anregungen, Wünsche, Blumensträuße habt, dann schreibt uns gerne über die genannten Kanäle. Wir freuen uns immer über Feedback.
Vielen lieben Dank und schön, dass ihr da wart.
Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und bis bald. Ciao.